Es ist alles okay mit mir, sagte der Mann. Aber Sie hatten doch einen schlimmen Autounfall. Und Sie bluten überall, Sie haben tiefe Wunden. Sie müssen sich untersuchen lassen. Es ist alles okay mit mir. Ja, aber vielleicht haben Sie sogar innere Verletzungen. Und der Krankenwagen ist auch schon da. Kommen Sie doch, lassen Sie sich doch kurz untersuchen, um sicherzustellen, dass alles okay ist. Ich sagte Ihnen doch gerade schon, dass alles okay ist mit mir. Ja, aber, und dann kam die Frau von dem Mann, hat ihn mit nach Hause genommen und am Abend ist er seinen inneren Verletzungen erlegen. Diese Aussage, es ist alles okay mit mir, kann ganz schön gefährlich sein, wie dieses Beispiel zeigt. Und auch wer diese Aussage macht, es ist alles okay mit mir, in Bezug auf Gott, vor Gott, wird auch lebensgefährlich. Es ist alles okay bei mir. Was ist eigentlich das Gegenteil dazu? Ist das Gegenteil vielleicht, ist es nichts okay bei mir? Nach der Bibel auf jeden Fall ist ein Christ jemand, der vor Gott hinsteht und sagt, ich bin ein Sünder. Ich habe nichts vorzuweisen, was mir bei Gott irgendwie etwas einbringt. Das ist ein Christ, der so etwas sagt, der gleichzeitig aber auch sagen kann und sagen darf, ich bin ohne eigene Anstrengung gerecht gemacht durch Jesus Christus, durch das, was Gott, Jesus, für mich getan hat. Ja, wir sind zurzeit in der Passionszeit. Manche nennen es auch Fastenzeit. Und Fasten ist schon ein Thema in dieser Zeit. Wir hatten einen Jugendkreis am Aschermittwoch, wenn man so will. Und das war eine der ersten Fragen, die jemand gestellt hat und gesagt hat, wie ist es eigentlich, fastet ihr eigentlich auch? Ich würde gerne die Frage mal hier stellen. Mal kurz durch Handzeichen, wer hat sich denn für die Fastenzeit, diese 7 Wochen, jetzt irgendwas vorgenommen, wo er fastet oder worauf er achten will? 1, 2, 3, 4, oh, einige. Schön, ich habe in anderen Gemeinschaften das auch schon gefragt. Also wir sind die geistlichste von allen, wenn man das daran messen könnte. Also das waren oft nur 1, 2 und auch im Jugendkreis, da, als wir da gefragt haben, waren es nur 2, meine ich, die das tun. Fasten, sehr beliebt sind ja Süßigkeitenfasten oder Handyfasten, habe ich jetzt gehört, kann man machen. Von einer, die gesagt hat, ich schaue nur abends kurz, mache ich das Handy an, um zu gucken, ob irgendwas Wichtiges war. Wenn nicht, mache ich es wieder aus. Tagsüber mache ich mein Handy nicht an. Ich habe auch von jemandem gehört, die fastet Gekochtes. Ja, echt? Genau, die fastet Gekochtes, quasi nur rohe Sachen werden gegessen, 7 Wochen. Ich kann mir das wirklich sehr schwer vorstellen. Weiß nicht, was ihr so fastet, was so das Thema ist. Und die Frage ist ja überhaupt, sollen wir überhaupt fasten? Ist es überhaupt wichtig, das zu tun? Wenn wir jetzt in der Fastenzeit sind, gehört es dann nicht doch irgendwie dazu? Und wenn dann, was ist denn dann ein richtiges Fasten? Und diese Frage wollen wir heute mal beantworten anhand einer Geschichte, die Jesus erzählt hat. Und da erzählt Jesus von 2 Männern, von einem Mann, der gesagt hat, ist es alles okay bei mir? Und von einem anderen, der gesagt hat, bei mir ist nichts okay. Wir lesen diese Geschichte mal. Ich lese uns mal aus Lukas 18, die Verse 9 bis 14. Und wer eine Bibel dabei hat, darf gern aufschlagen und mitlesen. Lukas 18, 9 bis 14. Jesus erzählt ein weiteres Gleichnis. Er hatte dabei besonders die Menschen im Blick, die selbstgerecht sind und auf andere herabschauen. 2 Männer gingen in den Tempel, um zu beten. Der eine war ein Pharisäer, der andere ein Zolleinnehmer. Selbstsicher stand der Pharisäer dort und betete: Ich danke dir, Gott, dass ich nicht so bin wie andere Leute, kein Räuber, kein Gottloser, kein Ehebrecher und schon gar nicht wie dieser Zolleinnehmer da hinten. Ich faste zweimal in der Woche und gebe von allem meinen Einkünften den zehnten Teil für Gott. Der Zolleinnehmer dagegen blieb verlegen am Eingang stehen und wagte kaum aufzusehen. Schuldbewusst betete er: Gott, vergib mir, ich weiß, dass ich ein Sünder bin. Ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Das Gebet von dem Pharisäer könnte man in der Tat so zusammenfassen: Es ist alles okay bei mir und im Übrigen bin ich auch noch viel besser wie all die anderen. Und vor allem wie dieser Zolleinnehmer, dieser Zöllner, dieser Sünder, der da hinten am Eingang steht, an dem ich vorbei musste. Und der Pharisäer hatte sogar Recht damit in gewisser Weise. Als Pharisäer war er einer, der nach den Geboten Gottes gelebt hat, so gut er es irgendwie konnte. Als Pharisäer war er einer, der sich ganz viel mit dem Wort Gottes beschäftigt hat, der da drin gelesen hat, geforscht hat. Und auf moralischer Ebene konnte man ihm sehr wahrscheinlich auch nicht wirklich was vorwerfen. Er hatte Recht mit seinem Gebet. Er war auch besser wie die anderen in gewisser Weise, wenn man so sagen will. Er hatte Recht mit dem, was er gebetet hat. Und Jesus wendet und dann aber nimmt unseren Blick und nimmt den Blick mit zu diesem anderen, zu diesem Zolleinnehmer, zu diesem Zöllner. Und dieser Zöllner ist ja genau das Gegenteil von diesem Pharisäer. Der Zöllner, es war einer, der hat betrogen. Der hat andere übers Ohr gehauen. Der hat auf Kosten anderer gelebt. Der hat Leben zerstört vielleicht sogar. Sein Leben war ein Desaster. Und wahrscheinlich war er sich sogar sicher, dass er einen Platz in der Hölle sicher hat. Und Jesus erzählt, dieser Mann, der traut sich nicht mal nach vorne im Tempel, der bleibt am Eingang stehen, ganz weit hinten, er traut sich nicht mal seinen Blick zu erheben, weil er genau weiß, ich gehöre hier eigentlich nicht her. Ich passe hier nicht her. Ich bin hier fehl am Platz. Und doch kommt er und betet ganz einfach: Bei mir ist nichts okay. Gott, vergib mir. Und dieser Mann hat auch recht mit seinem Gebet. Bei ihm war wohl wirklich so gut wie nichts okay in seinem Leben. Aber dann ist spannend, und für die Leute damals gab es wahrscheinlich den einen oder anderen, der hat sich da sogar darüber aufgeregt, über das, was Jesus dann sagt. Dass Jesus nämlich sagt, ja, wer ist jetzt gerechtfertigt, wem wurden quasi die Sünden vergeben? Nicht der gerechte Pharisäer, sondern diesem Zöllner. Warum? Warum wurde dem Zöllner vergeben und dem Pharisäer nicht? Jesus gibt uns in gewisser Weise eine Antwort in Vers 14. Wenn ihr nochmal mit reinguckt, die Bibel dabei haben. Denn ihr könnt sicher sein, dieser Mann ging von seiner Schuld befreit nach Hause, nicht aber der Pharisäer. Denn wer sich selbst ehrt, wird gedemütigt werden, wer sich aber selbst erniedrigt, wird geehrt werden. Der Pharisäer, der war stolz auf das, was er getan hat, auf das, was er geleistet hat. Er hat auf andere runtergeschaut und wusste, ich mache jetzt alles richtig. Ich bete richtig, ich faste richtig, ich spende richtig. Er hat sich selbst erhöht über andere. Der Zöllner, der hat sich klein gemacht. Der hat sich gedemütigt, hat seine Sünden bereut. Und ist das die Aussage hier? Ist das, was Jesus uns sagen will? Wer nur demütig genug ist, dem werden die Sünden vergeben. Der verdient sich damit seine Sündenvergebung. Verdiente der Zöllner sich die Vergebung der Sünden, dass er gerechtfertigt nach Hause gehen durfte, durch das, dass er sich selbst bewusst war und sich gedemütigt hat? Funktioniert Vergebung so? Sagt Jesus hier, wer sich nur klein genug macht, der passt zu mir. Vielleicht ist das mit ein Grund, warum der eine oder andere, oder warum es doch immer noch Menschen gibt in unserer Zeit, denen das Fasten in der Passionszeit so ganz wichtig ist. Weil vielleicht doch ein bisschen so der Gedanke da ist zu sagen, wenn ich die Fastenzeit gut mache, also quasi, wenn ich wirklich faste und wenn ich es durchhalte, 7 Wochen ohne irgendwas, was ich mir vorgenommen habe, dann zeige ich, dass ich es wert bin, dass man mir vergibt. Dann habe ich mich klein genug gemacht, dann habe ich vielleicht genug gelitten und dann ist Ostern, Karfreitag vielleicht noch bedeutet es mir oder bringt es mir noch mehr, und dann habe ich Vergebung. Vielleicht entdecken wir das auch so. Vielleicht entdeckst du das ein bisschen was von diesem Denken auch so bei dir, dass du denkst, ja, oh, ich hab's am Ende, spätestens Karfreitag, ich hab's geschafft. Und jetzt, Gott, schau mal, ich hab's geschafft. Wäre das aber richtig, wäre das wirklich richtig, dass man sich seine Vergebung verdienen könnte, dann wäre es ja keine Gnade mehr. Dann wäre es kein Geschenk mehr, wie das, was uns die Bibel deutlich macht. Dann wäre es Verdienst. Dann könnte man sich's erarbeiten. Und dann gäbe es aber auf der anderen Seite im Umkehrschluss auch eines nicht, nämlich, dass man sich seines Heils gewiss sein kann. Weil dann wüsste ich nie, habe ich mich wirklich klein genug gemacht? Bin ich wirklich demütig genug gewesen? Habe ich wirklich richtig gefastet, alles richtig gemacht? Die Wahrheit ist ja die, dass keiner der beiden in dieser Geschichte die Vergebung verdient hat. Der gerechte Pharisäer hat sie nicht verdient und der sündige Zöllner hat sie auch nicht verdient. Der Pharisäer konnte sie sich nicht durch seine Gerechtigkeit verdienen und der Zöllner nicht durch seine Demut. Und die Wahrheit ist ja, wir alle, keiner von uns hat sich Vergebung verdient und kann sich verdienen, dass ihm vergeben wird, das, was nicht richtig ist, was verkehrt ist im Leben. Die Bibel macht es klar, Gott vergibt aus Gnade. Allein aus Gnade, das ist das, was Luther wieder ganz neu wichtig geworden ist und Luther wieder bewusst gemacht hat. Und ich lese uns nochmal diese Verse vor aus dem Römerbrief. Wer möchte, darf gern mit aufschlagen. Römer 3, 22b bis 24. Wo Luther das festgestellt hat, gerettet allein aus Gnade. Denn darin sind die Menschen gleich, heißt es hier. Alle sind Sünder und haben nichts vorzuweisen, was Gott gefallen könnte. Aber was sich keiner verdienen kann, schenkt Gott in seiner Güte. Er nimmt uns an, weil Jesus Christus uns erlöst hat. Um unsere Schuld zu sühnen, hat Gott seinen Sohn am Kreuz für uns verbluten lassen. Das erkennen wir im Glauben und darin zeigt sich, wie Gottes Gerechtigkeit aussieht. Vergebung ist möglich. Gott bietet uns Vergebung an, weil Jesus am Kreuz den Weg gegangen ist und gestorben ist. Weil Jesus sein Blut vergossen hat. Weil Jesus die Schuld für die Sünde aufs Kreuz getragen hat und die Strafe dafür auf sich genommen hat. Deshalb vergibt Gott. Deshalb ist Vergebung möglich. Deshalb konnte dieser gerechte Pharisäer in den Tempel gehen und deshalb konnte dieser Zöllner in den Tempel gehen. Verdient haben beide die Vergebung nicht, aber beide konnten zu Gott kommen und kommen zu Gott. Beiden wird die Vergebung angeboten. Allerdings heißt es nur von diesem Zöllner, dass er gerechtfertigt nach Hause ging, dass ihm vergeben wurde. Weil er so demütig war? Nee. Nicht, weil er so demütig war, sondern weil Gott es so festgelegt hat, dass er gesagt hat, wer seine Schuld und Sünde einsieht, wer für sich sagen kann und für sich mit Überzeugung aussagt, es ist nicht in Ordnung bei mir. So vieles ist nicht in Ordnung bei mir. Ich bin ein Sünder, bitte rette du mich, dem wird vergeben. Gott sagt es so, Gott macht es so. Menschen, die hilflos kommen und sagen, ich bin es nicht wert, es ist nicht okay, denen vergibt Gott. Welchen dieser beiden Personen in dieser Geschichte gleichst du? Wie willst du deine Fasten- und Passionszeit erleben und gestalten? Wie dieser Pharisäer oder wie dieser Zöllner? Hast du dir vielleicht vorgenommen, für diese Fastenzeit, die 3,5 Wochen, die es jetzt noch sind, nochmal eine Schippe draufzulegen? Nochmal ein bisschen geistlicher zu sein durch weniger? Das ist ja beim Fasten so der Sinn, dass man weniger macht. Durch weniger noch ein bisschen geistlicher zu sein. Weniger Süßigkeiten, weniger Fleisch, weniger Gekochtes, weniger Fernsehen, Handy, weniger Reden, weniger Arbeiten oder was auch immer. Ganz klar, wer fastet, um seine Grenzen auszuloten, das ist natürlich okay, ganz gar nichts dagegen zu sagen. Wer fastet, vielleicht auch aus Dankbarkeit oder aus dem heraus, dass er dankbar ist für das, was Jesus für ihn getan hat und sagt, und ich möchte ein bisschen von dem Leiden mitfühlen. Und deswegen verzichte ich auf Süßes oder was auch immer, was für den einen oder anderen Leiden bedeutet. Oder was es eben für dich ist, dass Das ist natürlich okay. Und wer fastet, weil er abnehmen will, das ist auch okay. Aber ist klar, Gott geht es nicht um Schokolade oder um Handy oder um was auch immer wir fasten können. Gott geht es um das, was in unserem Herzen vor sich geht. Beim Fasten geht es doch eher darum, und geht es darum, Sünde zu lassen. Sozusagen Sünde zu fasten. Sünde zu fasten, vielleicht gilt es, die Sünde der Heuchelei zu fasten, um es mal so auszudrücken. So zu tun, wie wenn man Christ ist, so zu reden, wie man Christ ist, so zu verhalten, wie man Christ ist, aber innen drin selbstgerecht, stolz und egoistisch zu sein. Vielleicht gilt es, die Sünde, ich möchte es mal so nennen, der zwei Leben zu fasten. Im Gottesdienst, in der Gemeinde, fromm sein, Christ sein, aber im Alltag alles genauso machen wie andere und genauso die gleichen Verhaltensweisen an den Tag zu legen. Vielleicht gilt es, die Sünde der Trägheit zu fasten. Der Trägheit, Dinge immer wieder rauszuschieben. Die Zeit mit Gott vielleicht immer wieder rauszuschieben oder auch ein Gespräch, das mal endlich nötig wäre, rauszuschieben, vor sich herzuschieben. Oder etwas, was man tun sollte, vor sich herzuschieben. Weil vielleicht ja die Zeit irgendwann besser dafür ist. Das ist ja das, was man sich dann oft einredet. Und eigentlich wissen wir aber, für etwas, was ich aus Angst oder aus Trägheit verschiebe, für die ist die Zeit nie besser. Weil da gibt es immer irgendwelche Gründe, warum nicht. Vielleicht geht es aber auch darum, die Sünde des Hochmuts und des Stolz zu fasten. Dieses Denken abzulegen, ich bin ein bisschen geistlicher wie die anderen, weil schließlich mache ich jenes oder dieses oder was auch immer. Und vielleicht ist es bei dir auch ganz was anderes. Vielleicht ist es die Ehrlichkeit. Vielleicht ist es das Thema Sexualität. Vielleicht ist es das Thema, so eine Grundunzufriedenheit zu haben in seinem Leben. Oder vielleicht ist es auch eine Ich-Sucht, die da ist. Und ich bin überzeugt, jeder weiß im Grunde von sich selber, was ist das in meinem Leben, was mir die Freude raubt? Was ist das in meinem Leben, was mir das Leben schwer macht? Was steht zwischen Gott und mir? Womit habe ich immer wieder zu kämpfen? Der Zöllner, der dorthin ging zum Tempel und der gebetet hat, Gott sei mir Sünder gnädig, bei mir ist nichts okay, der zeigt uns, wie man richtig fastet, was ein Fasten meint. Ein richtiges Fasten ist nämlich, seine sündigen Gewohnheiten mal zuzugeben, mal zu sagen, ja, bei mir ist das nicht in Ordnung. Und diese sündigen Gewohnheiten oder was es ist, Gott hinzuhalten, demütig Gott hinzuhalten, zu sagen, Gott sei mir Sünder gnädig. Ich komme damit nicht alleine zurecht. Fasten ist eine Einstellungssache, die Einstellung nämlich, ehrlich zu sich selber zu sein. Demütig vor Gott zu kommen. Das ist Fasten. Ein rechtes Fasten ist aber auch, dann darf ich auch diese Schuldgefühle und das in mein Leben, was nicht in Ordnung ist, aufgeben. Dann darf ich es loslassen, dann muss ich das nicht mehr mit mir herumtragen. So wie dieser Zöllner, von dem es heißt, er ist gerechtfertigt nach Hause gegangen. Ich weiß nicht, ob er es gespürt hat, dass er gerechtfertigt ist, ob ihm das bewusst war. Wenn, dann ist er bestimmt ganz freudig, ganz freudestrahlend vom Tempelberg wieder nach Hause gelaufen in seine Sache. Dann war er glücklich und zufrieden. Und dann dürfen wir auch, wie dieser Mann in der Geschichte, gerechtfertigt weiterleben. Zu Hause, in der Gemeinde, auf der Arbeit, in der Nachbarschaft, wo es vielleicht darum geht. Wer zu Jesus kommt, muss sich nicht länger schuldig fühlen. Ist nicht mehr länger schuldig, der ist gerechtfertigt. Und somit hat Fasten ja auch etwas von der Befreiung zu tun, mit einer Befreiung zu tun, mit einer Freude, die man im Leben erleben darf. Und dann gibt es noch etwas, was zu Recht im Fasten dazugehört, nämlich sich danach zu sehnen, ein verändertes Leben zu leben. Nicht mehr so weiterzumachen. Sondern Gott darum zu bitten, bitte hilf mir, dass sich in meinem Leben etwas verändert, dass ich das nicht weiter tun muss. Und da ist ein großer Unterschied zu dem, wie wir Fasten heute ja oft verstehen. Wenn jemand Süßigkeiten fastet, was macht er spätestens am Samstag? Also Karsamstag? Weiß ich nicht, ob das alle so machen, aber man stopft sich und sagt, jetzt habe ich es geschafft, 7 Wochen, jetzt kann ich Süßigkeiten essen und dann 300 Gramm Tafel Schokolade, was auch immer das für eine dann wäre. Das ist ja bei diesem Fasten so, dass man sagt, jetzt habe ich es geschafft, jetzt kann ich wieder leben wie vorher. Beim rechten Fasten ist das nicht, wer fastet, wie die Bibel das meint, ist das nicht so. Der sagt nicht, oh, jetzt kann ich endlich wieder die Sünde weiter tun, weiter so leben. Nein, der will ein verändertes Leben leben. Und so könnten doch die 3,5 Wochen sind es noch, bis Karfreitag und Ostern, vielleicht so eine Zeit sein, mal tief in sein eigenes Herz zu schauen, über sein Leben nachzudenken und zu überlegen, wie will ich weiterleben. Zu überlegen, welches falsche Verhalten, welche sündige Eigenschaft, welche verkehrte Gewohnheit will ich in den nächsten Wochen mir eingestehen, mir zeigen lassen und mir eingestehen, um es dann Gott hinzulegen, Gott zu geben und um Vergebung zu bitten und um dann bewusst auch dafür zu beten, hilf mir, Gott, an dem Punkt etwas zu verändern. Verändert weiterzuleben. Es könnte vielleicht eine Hilfe sein und ist eine Chance, diese Fastenzeit, jetzt haben wir noch 3,5 Wochen, sich eine Sache vorzunehmen. Ein sündiges Verhalten oder eine Eigenschaft, unter der man leidet, sich vorzunehmen und in den nächsten Tagen und Wochen bis zu Karfreitag, ja, sich das einzugestehen, das ist nicht okay bei mir, es Gott hinzuhalten und dann Gott auch darum zu bitten, dass es einem vergibt. Und dass er einem hilft, dann das auch zu lassen. Es hilft, sich mal konkret eine Sache vorzunehmen, einen Bereich in seinem Leben. Zu bitten, Gott, hilf mir dazu. Es könnte vielleicht dann heißen, dass jemand, der merkt, ich drehe mich so viel um mich selber. Sich bewusst vorzunehmen, sagen, und bis Karfreitag, Ostern, will ich bewusst jeden Tag irgendjemand anderem was richtig Gutes tun. Und es könnte vielleicht auch heißen, sich vorzunehmen, jemand, der so die zwei Leben lebt. Sonntags und sonst in der Gemeinde, wenn Veranstaltungen sind, wenn man mit Christen zusammen ist, als Christ leben und sonst im Alltag tun, was man möchte und Gott nicht groß einbeziehen, sich mal vorzunehmen für die 3,5 Wochen noch, sagen, ich will jeden Tag mir bewusst vornehmen, mit Gott zu reden, Bibel zu lesen, Gott auf eine Art in meinem Leben anzubeten und vielleicht hilft es, das schriftlich festzuhalten. Einen Zettel aufzuschreiben, am Schreibtisch oder morgens am Spiegel oder wo auch immer, das hinzuheften, um sich immer wieder bewusst zu machen, was man sich vorgenommen hat. Es gibt Experten, so Soziologen, die sagen, 40 Tage, wenn man 40 Tage eine Gewohnheit, oder in 40 Tagen hat sich etwas zu einer Gewohnheit in unserem Leben etabliert. Vielleicht hat es damit was zu tun, dass die Fastenzeit in der Regel ja, oder man so 40 Tage Fastenzeit hat, sich da was bewusst vorzunehmen. Schriftlich festzuhalten, um immer wieder daran erinnert zu werden. Und es gibt noch eine Hilfe. Es ist manchmal gut, wenn man mit anderen darüber spricht. Und das ist auch eine Hilfe, die man anbieten kann, hier in der Gemeinde, die wir anbieten wollen. Es gibt inzwischen, bis heute ist er fertig geworden, so einen neuen Flyer. Da steht drauf, einfach mal darüber reden und beten. Vielleicht brauchst du es in deinem Leben. Vielleicht brauchst du es jetzt auch nach dem Gottesdienst. Nach der Predigt, nachdem das Gott vielleicht zu dir gesprochen hat, dass du sagst, ja, das ist schön und gut, aber ich muss da mal mit jemand drüber reden. Ich kann das nicht alleine. Dann nehmt euch diesen Flyer mit, geht auf die Leute zu. Oder wir haben auch, es sind welche da, die hier 5 Leute sind, die in dem Flyer stehen. Und darf ich mal bitten, Rahel und Uli, steht ihr mal kurz auf, ihr beiden, bitte. Und ich stehe auch noch, bin auch mit drauf auf dem Flyer. Also wenn ihr heute nach dem Gottesdienst den Eindruck habt, ich möchte mit jemand reden, dann macht einen Termin aus. Oder wir haben auch noch Zeit, dann suchen wir gleich das Gespräch und wollen miteinander drüber beten. Und manchmal ist es gut, nicht länger zu warten. Aber wer noch muss noch mal überlegen, darf gerne den Flyer auch mitnehmen und darf sich dann melden und anrufen und dann macht man einen Termin aus, um darüber zu reden. Die kommenden Wochen noch, diese 3,5 Wochen, sind ja so ein Weg noch, den wir gehen. Wie auch immer wir uns darauf versuchen vorzubereiten, den wir aufs Kreuz zu gehen. Und am Kreuz sehen wir ja nicht nur was ganz, natürlich, es war ganz schrecklich schlimm, was da passiert ist, grausam, aber wir sehen auch, wie schlimm Schuld und Sünde ist, dass das überhaupt nötig war, dass es so schlimm wird. Genauso gehen wir aber, wenn wir aufs Kreuz zu gehen, ja auf den Ort zu, wo wir Befreiung und Erlösung erleben. Wo wir erleben, dass wir es Gott wegnehmen, dass wir Gerechtfertigte sind. Und genauso gehen wir aufs offene Grab zu, in diesen 40 Tagen, in diesen 3,5 Wochen noch, auf das offene Grab, den Ort der Auferstehung und des neuen Lebens, dass Veränderung möglich ist. Und dazu wünsche ich uns allen, dazu wünsche ich dir von Herzen Gottes Segen für diesen Weg und für das zu erkennen, wo es nötig ist, zu fasten und wo es vielleicht auch nötig ist, mal mit jemandem drüber zu reden. Ich möchte beten. Herr Jesus, himmlischer Vater, du siehst uns, du kennst jeden Einzelnen von uns, du kennst unser Leben und weißt, was so los ist. Und da ist so manches los in unserem Leben, meinem Leben, was nicht richtig ist. Was mir die Freude und was uns die Freude raubt. Was vielleicht auch manchmal Segen kostet. Segen von dir, was du uns eigentlich gut, wo du uns eigentlich Gutes tun willst. Und Herr Jesus, ich danke dir, dass du am Kreuz für das, dafür gestorben bist. Dass du diese Strafe getragen hast und wir sie nicht tragen müssen haben. Und ich will dich bitten, dass wir dort, wo es nötig ist, erkennen, wo wir diese Zeit, diese Fastenzeit in diese Richtung vielleicht gebrauchen sollten. Und da danke ich dir, dass du Kraft gibst, dass du hilfst, dass du mit deinem Geist bei uns bist und da Veränderung schenken kannst. Und das will ich dich bitten, Herr, dass wir ganz bewusst als Gerechtfertigte durch unser Leben gehen und ganz bewusst als Gerechtfertigte Karfreitag und Ostern feiern können dieses Jahr. Hab Dank, du bist da und kennst jeden Einzelnen und weißt, was jeder Einzelne braucht. Amen.